Hallo und herzlich willkommen zu Lebenskompass. Mein Name ist Britta und ich möchte heute über die weihnachtlichen Festtage ein Thema anschneiden, das vielleicht viele kennen, denke ich. Und es geht um das Thema innere Unruhe. Wie du mit innerer Unruhe umgehen kannst, so lautete der Titel in dem YouTube-Video, das ich gefunden habe, von Verena König. Ich habe dir schon öfters Verena König empfohlen und ans Herzen gelegt, weil sie ist eine Traumatherapeutin und macht, finde ich, ganz tolle Arbeit mit ihrem Podcast, der eben ganz grob ja, Themen anschneidet aus dem therapeutischen Bereich. Was ist Trauma? Wie entsteht Trauma? Welche Symptome können auftreten? Und ganz, ganz viele andere spannende Themen. Also hör da unbedingt mal rein und ich möchte dir heute ihren Video zusammenfassen. Das war ein Webinar und mit einer anschließenden Meditation. Und mich hat es einfach persönlich total angesprochen, weil ich ja oft selbst mit so einer inneren Unruhe zu kämpfen habe und da immer so nach Lösungen für mich suche und auch nach einem tieferen Verständnis. Und ich muss zugeben, dass in dem Video, obwohl ich gedacht habe, ich habe schon viel Kenntnisse darüber, trotzdem wieder einige neue Informationen waren, die mir selber einfach total weitergeholfen haben. Und da möchte ich später nochmal drauf eingehen, wenn ich im fließenden Text praktisch bin. Ja, so Themen, die ich anschneiden werde, ist einerseits, wie kann man innere Unruhe verstehen und dann natürlich auch, wie kann man sie transformieren. Und ja, wie schon zur Einleitung gesagt, denke ich, dass das viele wirklich kennen, so eine innere Unruhe. Und das ist so ein Symptom, das ganz, ganz unterschiedliche Ausprägungen haben kann. Also wenn man jemand fragt, wie der die innere Unruhe wahrnimmt, dann kann das, ja, vielleicht lauten, dass es eine Nervosität ist oder ein körperliches Kribbelig sein oder hibbelig sein. Viele haben aber auch oder leiden unter Schlafstörungen, dass sie gar nicht einschlafen können oder in der Nacht wieder aufwachen und nicht mehr einschlafen können, weil sie grübeln. Aber auch so Sachen wie Depression. Und da hat die Verena König gesagt, zum Beispiel eine agitierte Depression lautet diese Art von Depression, in der man eigentlich innerlich super unruhig ist und trotzdem aber so keinen zielgerichteten Antrieb findet für Aktionen, die irgendwie sinnvoll sind, sondern einfach immer so getrieben sein, aber es kommt dabei auch nichts Sinnvolles heraus und gleichzeitig kombiniert mit so einer großen Trauer oder so einer Schwere innerlich. Und ja, das Problem an diesen ganzen Formen oder Symptomen von Unruhe ist eigentlich immer das, dass das System an sich keine Regeneration findet. Also keine Erholung, keinen Stillstand mal. Und es ist aber halt super wichtig für das ganze Nervensystem und für die körperlichen Funktionen natürlich auch. Das bedeutet, das Nervensystem an sich, und das sagte Verena König, ist auch schon mal so eine ganz wichtige Ebene, die da reinkommt. Es ist nicht nur was Psychisches, was einen belastet, sondern es ist auch einfach das, wie gesagt, das Nervensystem, also die biologische Ebene, die ist permanent übererregt. Das bedeutet, dass im Körper auch so eine andere Stoffwechsellage vorhanden ist, in diesem Unruhezustand, als es in der Ruhe wäre. Und das können dann so Sachen sein, dass eben mehr Stresshormone, zum Beispiel Cortisol, im Blut zirkulieren. Ja, und auch einfach ganz viele andere Symptome auftreten können, die man ja schon so kennt, ne? Wie wir vorher gesagt haben, Schlafstörungen oder eben Herz-Kreislauf-Probleme, die dann auf Dauer ja, zu einem zu schaffen machen können, einen zu wie sagt man da, einen zusetzen können, so formulieren wir es. Und wir haben ja schon in einem der letzten Podcasts besprochen, dass dieses Nervensystem ja aus dem Sympathikus und Sympathikus und Parasympathikus besteht. Und da gehe ich jetzt nicht mehr genau drauf ein, aber hört ihr die Folge vielleicht nochmal an. Das ist, finde ich, total spannend, dass man das einfach versteht, für was diese zwei Nervenstränge vorhanden sind oder zuständig sind. Und der Sympathikus, von dem wir hier eigentlich viel sprechen, der ist ja dafür zuständig, dass das System wach ist, dass es jederzeit irgendwie Energie bereitstellen kann, dass es kreativ ist, dass man aktiv ist und im ursprünglichen Sinne auch diese typische ich muss kämpfen oder ich muss fliehen Situation lösen kann. Jetzt kann man sich aber vorstellen, wenn man permanent unter dieser Spannung praktisch steht, immer so, muss ich jetzt fliehen oder kämpfen, also wenn es so unter einer energetischen Hochleistung steht das Nervensystem, dass das auf Dauer einfach nicht dafür gedacht ist und das ganze System außer Balance gerät und einfach schädlich fürs System ist. So wie wenn man eine Maschine permanent auf Hochleistung laufen lässt, dann wird die früher oder später auch einen Geist aufgeben. Und so funktioniert eigentlich der Körper im Endeffekt auch. Sie geht dann weiter und sagt, was ist eigentlich der Grund für diese innere Unruhe, dass man das mal angucken muss. Und sagt da, dass das halt sehr, sehr individuell sein kann. Tatsache ist aber, dass sich das meistens, die meisten Leute einfach nach einer Beruhigung suchen, nach einer Beruhigung im Inneren sehnen. Und ja, irgendwas im Inneren ist praktisch permanent in Aufruhr und kann irgendwie nie mal in Balance und zur Ruhe kommen. Und sie hat es bildlich so formuliert, sie hat gemeint, es ist so, als ob aus dem Unterbewusstsein irgendwas ständig nach oben klopft und man nimmt es so, ja, so dezent wahr oder sag ich mal so schleierhaft wahr, dass da irgendwas nervt, dass irgendwas klopft und ins Bewusstsein dringen möchte, aber man merkt auch gleichzeitig, es könnte irgendwas Unangenehmes sein und versucht es dann lieber zu verdrängen oder eben nicht hinzuhören. Ja, und da meinte Verena König eben, es wäre so eine lohnende Frage an sich selbst, dass man einfach mal wirklich so in die Ruhe kurz kommt oder in die Stille und sagt, was steht denn eigentlich hinter meiner Unruhe? Was könnte der Grund für diese Unruhe sein? Und da wird es jetzt auch schon mal erst spannend, weil die meisten Menschen halt als Strategie die anwenden, dass sie sich diesem Klopfen, sagen wir, aus dem Unterbewusstsein eben nicht zuwenden, dass sie genau das Gegenteil machen. Also sie wenden sich dem ab. Sie bedienen sich Mittel wie der Zerstreuung oder der Kompensation durch andere Dinge im Alltag. Sie wollen also nicht spüren, dass da irgendwas ist. Und damit ist die Gefahr halt auch die, weil man könnte erstmal sagen, ja, was ist das Schlimme dran, wenn ich mich zum Beispiel mit Fernsehschauen wegbeam oder wenn ich Süßigkeiten esse oder so. Sagt halt, im Endeffekt verlängert sich dadurch der Zustand nur. Also das System reguliert sich praktisch nie auf Dauer, sondern es wird einfach nur kompensiert, aber diese tiefe Unruhe bleibt immer noch da und es wird keine dauerhafte Lösung gefunden. Ja, nochmal zu dieser Abwendung oder zu diesen Methoden, die viele Menschen ja, glaube ich, anwenden, mitunter auch ich, und das ist schon mal so der erste Punkt, wo ich einhaken muss, wo ich für mich auch nochmal gedacht habe, oh wow, ich mache ja wirklich tatsächlich die gleiche Strategie. Ich habe es halt bloß für mich anders immer begründet. Ich dachte, naja, wenn ich jetzt noch das und das mache, dann kommt ja die Ruhe, dann ist ja alles wieder gut. Aber das ist halt eben genau nicht so. Und ja, und die meisten Menschen machen es eben mit so einer Geschäftigkeit, dass sie dann noch mehr auf ihre To-Do-Liste packen oder einen Aktionismus. Zum Beispiel, ich muss noch irgendwie das schaffen und putzen und nur wenn ich das noch erledigt habe, dann ist doch alles gut. Und das ist meistens so eine Hoffnung auf Kontrolle. Also so eine Hoffnung auf die Kontrolle, dass es dann endlich innerlich ruhiger wird. Und ja, da hat sie auch nochmal so einen guten Gedankenanstoß gegeben und meinte eben, du sollst bei dir selber einfach so reinspüren und hingucken, während im Zuhören, was ist so denn eigentlich deine Lieblingsstrategie? Also ist es zum Beispiel dieses Geschäftigsein oder vielleicht wegbeamen, wie man so schön sagt, dass man zum Beispiel ganz viele Serien sich reinzieht, dann muss man auch nicht mehr genau hinspüren und hat so pseudomäßiges Gefühl, man kommt runter und entspannt, aber eigentlich ist es nur ein Nicht-Hinspüren und nicht nachfragen, was da eigentlich im Körper gesehen werden will. Oder eventuell sogar ein Berauschen, dass man sagt, ach, nur mit dem Gläschen Wein und oder mit 3 Bier oder so bin ich wieder ruhig innerlich. Oder Essen, schnell mal der Griff zum Kühlschrank, kennt man ja auch, ach, nur noch die Süßigkeit und so. Oder Handyscrollen, glaube ich, ist so das Mittel der heutigen Zeit, dann ganz schnell mal zack, 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 rauf und runter scrollen, weil dann muss ich mich auch nicht mehr mit meinem Körper und mit meinen Emotionen beschäftigen. Und sie sagt, das Ganze ist auch oft mit so einer Angst verbunden, wie wir vorher schon gesagt haben. Also es klopft was von unten an und es ist so eine latente Angst vielleicht zu spüren im System. Sie sagt, so eine verborgene Angstfrequenz, dass da eben Dinge hochkommen könnten, die mir Angst machen. Und da geht sie einen Schritt weiter und sagt eben, welche Angst steht eventuell hinter meiner Unruhe? Ja, da kann man vielleicht auch nochmal so in sich reinspüren, ob da tatsächlich irgendeine latente Angst dahinter steht. Also bei mir persönlich wäre es jetzt zum Beispiel tatsächlich so dieses Gefühl, oh Gott, ich verliere dann die Kontrolle. Wenn ich nicht das Gefühl habe, die Wohnung ist komplett aufgeräumt und ordentlich, dann gerät das ganze System außer Kontrolle. Und dann hilft es, finde ich, auch, wenn man so weiterfragt, und was wäre, wenn es außer Kontrolle wäre? Was wäre, wenn es unordentlich ist? Und dann kommt schon wieder aus dem System eigentlich so eine Antwort, ja, dann wäre das und das. Und da kann jeder mal so selber weiterdenken, was denn dann immer wäre, wenn, was wäre, wenn. Und ich finde, da kommt man schon ganz schön viel so auf die Schliche, das dann teilweise auch mit ganz alten Mustern zusammenhängt. Da kommen wir aber später nochmal drauf. Also, dass du meistens, ist es so, dass du in der Kindheit die Strategie anwenden musstest, um zu überleben, in Anführungszeichen. Das haben wir im letzten Podcast auch mit erwähnt. Also zum Beispiel, nur wenn ich das Gefühl habe, ich kann es kontrollieren, ich kann die Situation kontrollieren, dann bin ich nicht in Gefahr als Kind. Also wenn ich Harmonie im Haushalt herstelle und weiß, dass alle Personen sich so und so verhalten einigermaßen, dann bin ich geschützt, weil keiner einen Wutanfall bekommt oder so. Das könnte eine so eine Strategie sein. Und die habe ich mir als Kind irgendwann mal angewöhnt, weil ich gemerkt habe, okay, mit der komme ich gut über die Runden. Mit dieser Strategie muss ich eben nicht der Gefahr auslaufen, in Unsicherheit zu geraten und vielleicht dem Wutanfall von meiner Mutter ausgesetzt zu sein oder von meinem Bruder oder wem auch immer. Und diese Strategie, die hat sich ins Stammhirn eingeprägt, also in das älteste Teil unseres Gehirns, und das wird immer wieder aufgefahren. Also immer wieder die gleiche Strategie, aber in unterschiedlichen Kontexten, die aber jetzt vielleicht komplett überflüssig oder nicht mehr sinnvoll sind. Ja, und sie sagt eben auch, dass wir eben damit auf so eine Dynamik zurückgreifen, die eigentlich wie so ein Hamsterrad ist. Also wir spüren, da ist irgendwas, was unangenehm sein könnte. Zack, verfallen wir in Überaktivismus. Und danach, nach dem Überaktivismus und nach dem Putzflash oder was auch immer es ist, sind wir dann fix und fertig. Und wenn wir fix und fertig sind, müssen wir uns dann aufs Sofa hauen oder einschlafen oder verfallen in irgendwie so eine ein bisschen latente Depression. Und ja, somit geht das Gleiche dann wieder von vorne los, dass dann der Nächste sagt, oh, so, jetzt ja wieder, ich muss doch hier was schaffen, Aktivismus, und irgendwann krachst du wieder zusammen. Und es passt auch mit dem zusammen, was in den letzten Podcasts war, dieses Über- und Unter, wie sagt man da, Scheiße, Entschuldigung, übererregte Nervensystem, das vom Sympathikus, und das hat dann dazwischen eigentlich nichts, was schwingen kann, sodass der Körper so in Balance ist, sondern das haut dann gleich so dem Haus den Schalter praktisch raus und kommt dann in die Unterbalance, sagen wir mal, oder in die untere Grenze des Nervensystems, wo dann gar nichts mehr geht. Und da gibt es anscheinend auch einen Namen, das heißt dorsaler Shutdown. Und das ist dann so dieses eben kurz bevor Herzinfarkt entsteht oder bevor der Körper nicht mehr kann, sagt er einfach so, jetzt zack, schalten wir das System aus und sagen, wir sind jetzt einfach stumpf und wir brechen so ein oder schlafen und so weiter. Das beschreiben auch viele Leute, dass sie das dann nach dem Überaktivismus haben, also bevor sie wahrnehmen, dass eigentlich jetzt gerade zu viel ist, dass sie eine Erholungsphase bräuchten. Und die Verena König sagt, wir brauchen, um das zu analysieren, oder um mit dieser inneren Unruhe umgehen zu können, brauchen wir beides. Und beides meine ich mit beide Seiten des Wissens. Also einmal diese kognitive Erkenntnis über die Glaubenssätze, da kommen wir eben später nochmal drauf. Das ist so diese Forscherebene, sage ich mal, dass ich mich selber ein bisschen erforsche und versuche herauszufinden, warum mache ich das denn eigentlich, was stehen da für Glaubenssätze dahinter? Oder wie kompensierst du diese Unruhe bis jetzt eben noch? Was steckt da genau dahinter? Und diese andere Ebene, die wir auch brauchen, um damit umgehen zu können, ist diese körperliche und biologische Ebene. Also das Verständnis dafür, dass es tatsächlich auch was im Nervensystem ist. Also dass es nicht nur ich über die Kognition entscheiden kann, so jetzt komm mal runter und mach mal so und hier und so, sondern ich muss auch wissen, dass einfach das Nervensystem scheinbar bei so einer inneren Unruhe schon so hochgefahren ist, dass es jetzt wieder runtergefahren werden muss. Und dazu gibt es spezielle Techniken. Ich muss es aber eben, wie gesagt, erst wissen. Und ich kann da, ja, wie gesagt, wirklich bestimmte Techniken auch anwenden, die die Verena König auch in manchen Videos erwähnt, die ich sehr spannend fand und auch ausprobiert habe, wo dieser Sympathikus berührt wird und mit Augenbewegungen festgestellt wurde, dass tatsächlich dieser Sympathikus damit wieder runterfährt. Oder was auch sehr gut hilft, da kommen wir aber jetzt schon in den nächsten Themenbereich rein, eigentlich als Hilfsmittel, aber nur ganz kurz angerissen sei. Zum Beispiel diese Erdung, dass man sich hinsetzt und guckt, wie fühlt sich gerade meine Füße unter dem Boden an. Und vielleicht auch so dieses Gewicht abgeben an die Mutter Erde, dass das Nervensystem wieder so eine Bindung oder Erdung hat an, ja, eben an das Ganze, an den ganzen Planeten Erde, sage ich mal, und damit so eine Orientierung im Raum bekommt und zur Ruhe kommen kann. Nochmal diese erste Ebene, diese kognitive Ebene, wo man gesagt hat, man muss auch sich selber verstehen oder ein bisschen so den Willen haben, sich zu erforschen und nachspüren, was steckt eigentlich hinter meiner Unruhe oder was will ich da eigentlich kompensieren. Und da kann man eine Frage mal stellen oder mehrere Fragen zu einem Thema. Und es könnte sowas sein wie, welche Tatsachen sind da, die mich stressen? Oder vielleicht, welche Aufgaben überfordern mich tatsächlich? Gibt es da irgendwie konkrete Aufgaben im Alltag, die der Auslöser für meine innere Unruhe sind? Oder was ist mir einfach zu viel und was geht noch? Oder mute ich mir vielleicht selbst zu viel einfach immer wieder zu? Also das wäre gar nicht von außen so gegeben, aber ich lade mir immer mehr drauf. Oder auch die Frage, die sich anschließt, ist irgendwie wirklich alles meine Verantwortung? Oder kann ich vielleicht in der Arbeit oder im Alltag was abgeben und sagen, das musst jetzt du übernehmen? Oder welche Erwartungen versuche ich auch zu erfüllen, damit vielleicht das Außen zufrieden ist? Und da geht es schon auch in diese zweite Frageebene rein. Welche Glaubenssätze und Überzeugungen sind in mir, die mir Stress erzeugen? Und es könnten zum Beispiel, das sind eigentlich so immer die ähnlichen Glaubenssätze, sage ich mal, bei allen Menschen, die dann manchmal abgewandelt sind. So, es gibt so 10 bis 15 Standards irgendwie und bei einem macht es vielleicht bei dir so Klick sofort oder du musst da immer mal wieder reinspüren. Oder wenn du das Freunden erzählst, ich finde, da kommt man auch öfters drauf, dass man immer wieder ähnliche Sätze benutzt. Immer muss ich das alles alleine schaffen oder so. Oder nie werde ich gemocht oder nie werde ich anerkannt für das. Dann kommt da schon so ein bisschen diese Message raus, was eigentlich unterbewusst geglaubt wird von einem selber. Also es könnten eben so Glaubenssätze sein wie, ich muss perfekt sein. Oder nur wenn ich alles erledige, bin ich gut. Oder werde ich anerkannt. Oder nur wenn ich alles gut mache, dann gehöre ich irgendwie dazu. Oder ich bin nur liebenswert, wenn ich viel leiste. Das haben, glaube ich, auch sehr viele, das vor allem auch in unserer Leistungsgesellschaft, dass es wirklich so viel zählt, dass man halt viel in kurzer Zeit leistet und auch keine Ermüdungserscheinungen hat. Und es wird nicht wirklich wertgeschätzt, wenn jemand sagt, nee, ich brauche gerade Erholung und ich erkenne lieber an, dass ich dann ein anderes Bedürfnis habe. Das wird irgendwie nicht sehr gewertschätzt in unserer Leistungsgesellschaft. Oder es könnte auch so sein, ich darf keine Fehler machen. Ich muss schnell arbeiten. Und bei mir war es auch sowas, zum Beispiel, das habe ich erst viel später rausgefunden, meine Mutter hat immer mal wieder so Sätze gesagt wie, boah, du kannst ja so viel sagen gleichzeitig machen oder du bist so multitaskingfähig. Also das war dann irgendwie klar, dass das für sie ein hoher Wert war. Und dann habe ich natürlich als Kind versucht, dem irgendwie nachzueifern und habe dann über Jahre hinweg mich selber da drangsaliert, dass ich möglichst viel Sachen gleichzeitig mache, wovon dann die Hälfte aber irgendwie auch schief ging. Und ich war dann natürlich wieder frustriert. Und dann musste ich mich wieder ganz langsam erstmal umkehren, dass ich halt in diese Tugend der Langsamkeit praktisch zurückfinde, dass es viel besser ist fürs Nervensystem, wie wir eben gehört haben, für die Psyche, wenn ich Dinge einfach langsam mache und bei denen wirklich bin und diese Achtsamkeit mit reinspielen lasse. Ich habe dir vorher schon gesagt, mir hat es geholfen bei diesen, also wie man auf diese Glaubenssätze kommt, finde ich immer nicht so leicht alleine. Entweder man hat natürlich einen guten Therapeuten an der Hand, mit dem man das zusammen so langsam erarbeitet, aber es ist halt auch da ein längerer Prozess. Oder ich finde, es hilft ein bisschen was, wenn man das eben mal umkehrt, wie ich dir vorher schon gesagt habe, dass man einfach mal fragt, was passiert denn eigentlich, wenn ich das nicht tue, wenn ich zum Beispiel der Arbeit nicht nachgehe oder wenn ich dem Chef nicht versuche zu gefallen oder so, was wäre denn dann? Wie fühle ich mich dann? Und dann auch immer wieder dieses, was wir immer wieder sagen, dieses Reinspüren. Was ist das dann für ein Gefühl? Wie kann man sonst noch an die Glaubenssätze rankommen? Eine super Methode finde ich auch, dass man einfach mal ein Blatt Papier nimmt und sich alles aufschreibt, was man so wirklich über sich denkt, ohne aber lang zu überlegen. Sondern einfach mal so, wenn ich schnell bin, dann bin ich geliebt. Oder ich muss immer alles perfekt machen. Ich sollte keine Fehler machen und so. Und man einfach so ohne Denken oder bewusstes Denken mal einfach so runterschreibt und das danach sich durchliest. Und ich glaube, da werden einem auch ganz viele Sachen bewusst, die man eigentlich selber so von sich hält. Oder auch so Stichworte kann man sich selber geben. Was denke ich über Arbeiter? Ja, über Arbeit zum Beispiel. Und dann kann ich vielleicht runterschreiben, ich muss viel arbeiten oder Pausen sind unnötig oder nur wenn ich schnell bin, dann bin ich wertvoll und so. Da kommen dann auch wieder ganz viele Sachen, glaube ich, ans Tageslicht. Eine Methode, die auch noch hilft, die ich dir auch schon öfters erwähnt habe, ist es diese Dialoge mit dem inneren Kind. Da gibt es ganz tolle Bücher dazu. Ich habe das tatsächlich mir die Zeit oft genommen und so Dialoge mit meinem inneren Kind geschrieben, die dann wirklich so aussahen, dass ich dann geschrieben habe, Erwachsener, also das war dann das erwachsene Ich, geschrieben, wie geht's dir gerade, inneres Kind, und dann inneres Kind, Doppelpunkt. Und dann kam manchmal seitenweise auch gar nichts oder ja, es kam kein Impuls oder eben nur so, ach, halt den Mund. Und dann habe ich wieder als Erwachsener gefragt, oh, du bist scheinbar gerade sauer, wie geht's dir denn, ich bin wirklich interessiert. Und dann kommt wieder die Antwort des inneren Kindes, ach, du bist dann gar nichts interessiert. Und dann merkt man erstmal, dass da eigentlich schon totaler Frust irgendwie beim inneren Kind da ist, dass es halt nie wahrgenommen wurde. Und manchmal kamen erst nach 3, 4 Seiten auf einmal, zack, 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 ein Bombardement irgendwie aus dem Handgelenk. Also es war wirklich nicht bewusst gesteuert und da kamen Sachen ans Tageslicht, die ich super spannend fand und die sich dann auch total integriert haben in mein Leben. Also das ist einfach nimmer so hart, manche Sachen waren nimmer so anstrengend, weil ich Zusammenhänge verstanden habe, weil ich Gefühle integrieren konnte. Also das ist eine Methode, die kann man echt auch gut alleine machen, ohne einen guten Therapeuten an der Hand zu haben. Dann hat die Verena König noch gesagt, was ganz wichtig ist, auch zu dieser kognitiven Analyseebene. Welche Muster lebst du, die innere Unruhe verstärken? Also generell, alles, was dich von dir wegführt, hat sie gesagt, hilft nicht auf lange Sicht. Und ja, das fand ich einen total wichtigen Satz auch für mich, weil ich eben merke, wenn ich so rumrödel und immer meine To-Do-Listen abarbeite, dann ist es im Endeffekt was, was mich wirklich von meinen Gefühlen wegtreibt. Also was nichts damit zu tun hat, dass ich immer mit meinem Körper in Verbindung bin, dass ich mal nachspüre, wie geht es mir, was bräuchte ich eigentlich, sondern es ist nur ein Rödeln im Außen. So, ich mache noch das und das und das und dann muss ich noch die Kleinigkeit erledigen und dann könnte es ja sein, dass die Hoffnung eben, dass die Ruhe eintritt. Das passiert natürlich nie. Und sobald ich mich dann wirklich mal hinsetze und frage, was brauchst du gerade, inneres Kind oder was brauchst du, Körper, dann kommen natürlich komplett andere Antworten. Ich brauche gerade Ruhe, ich möchte gerade spazieren gehen, ich möchte gerade tanzen, ich möchte eine Freundin treffen. Und das verbiete ich mir aber dann öfters als Erwachsener, weil ich mir denke, naja, nee, es ist jetzt nicht so wichtig. Aber ich glaube, genau da muss man den Einschnitt machen und sagen, das ist jetzt das Allerwichtigste und die Priorität. Wenn mein System mir schon sagt, hier bitte Stopptaste, es wird alles zu viel, dann muss wirklich gestoppt werden. Und sie hat auch nochmal so dieses Beispiel gesagt, eben wenn man einen Deckel drauf macht, was man ja macht, eben durch dieses Kompensieren, durch diese Strategien, dann senkt es den Druck nicht, sondern der Druck steigt. Mir ist da so ein ganz makabres Beispiel dazu eingefallen, so bildlich, es braucht das manchmal bildlich, weil sie ja da angefangen hat mit dem Kellerbeispiel. Und da dachte ich mir, wenn jetzt ein Kind unten im Keller spielt von dem Haus wirklich, und da ist vielleicht so eine Kellertüre auch, es klingt wirklich ein bisschen gruselig, das Beispiel, aber es passte bildlich, finde ich, alles so zusammen. Und ich denke als Mama so, ja, ich mache jetzt da nur den Deckel oben drauf, das wird schon passen. Aber ich nehme eigentlich ständig wahr, dass unten irgendwie jemand ruft und sagt, ich bräuchte mal Hilfe, könnte mal jemand und so weiter. Und ich nehme das so wahr als Geschrei und bin schon so ein bisschen genervt, aber gehe dann lieber meinen Garten raus oder mache irgendwie andere Sachen. Dann wird es vermutlich nicht irgendwann sagen, das Kind, ach ja, Gott, dann hilft mir keiner, ich brauche zwar Hilfe und ich möchte mal gesehen und gehört werden, aber dann bin ich mal leise für die nächsten 5 Jahre. Sondern das Kind wird vermutlich andere Strategien anwenden. Also es wird noch stärker klopfen, es wird vielleicht dann einen Ausgang zum Fenster finden, über den Garten zur Mama hinkommen, es wird unglaublich laut schreien, es wird blären, es wird weinen, es wird irgendwas machen, um die Aufmerksamkeit zu bekommen. Und es ist interessant eigentlich an diesem bildlichen Beispiel mal zu überlegen, warum mache ich dann wirklich diese Kellertüre zu? Warum mache ich denn dann den Deckel drauf? Das würde man doch nie machen bei einem Kind, also bei einer heilen, vereinigten Familie. Ja? Also so wie du eigentlich mit deinem Körper, mit deinem System umgehen solltest. Du würdest doch dann nicht die Augen zumachen oder die Musik, den Fernseher laut anmachen oder so und sagen, das ist mir egal, was da unten abgeht, ob das Kind jetzt weint und rumtobt oder ob das raus will oder Hunger hat. Sondern ich würde da hingucken und würde sagen, ja, was brauchst du denn? Natürlich komme ich runter, natürlich helfe ich dir oder komm rauf oder wir machen es zusammen. Und das hat mir das irgendwie nochmal so verdeutlicht, wie brutal wir eigentlich mit uns selber immer wieder umgehen. Ja, und diese Fragen, die wir vorher erwähnt haben, die helfen eben, um an den Schlüssel eigentlich zu gelangen. Und sie sagt, der Schlüssel für das Ganze, für diese innere Unruhe ist eben das, dass man diese innere Unruhe also transformieren muss. Und eben nicht immer wieder wegschauen, sondern einfach allgemein das Ganze verstehen und damit Lösungen zu finden. Also wäre die Lösung, sich zuzuwenden und diese zu integrieren. Und dann meinte sie nochmal so, es gibt grob 2 Arten von innerer Unruhe. Das eine wäre jetzt so ein äußerer Anlass, damit haben wir jetzt eigentlich Davon haben wir gar nicht so viel geredet, sondern eher sowas, könnte sowas sein wie, na, große Prüfung steht an oder ein Umzug steht an oder ein Unfall ist passiert oder so Sachen. Und das andere ist aber das, was, glaube ich, ganz, ganz viele Leute haben, einfach dieses, ganz egal, was im Außen ist, es ist permanent so eine latente Unruhe zu spüren. Und das ist eigentlich, finde ich, immer das viel Schlimmere und Anstrengende, weil es eben eine Dauerüberhitzung des Systems ist. Und man weiß auch rational, es ist jetzt vielleicht gerade gar nichts Großes zu meistern, aber trotzdem ist diese innere Unruhe da und dieser innere Antreiber, der immer noch mal peitscht und sagt, jetzt mach doch mal schneller und warum tust du denn nicht und so. Und das Vorgehen nochmal eben, dass man eben, also nochmal so zusammengefasst, sage ich mal, wie man an das Ganze rankommt, haben wir ja gesagt, diese Glaubenssätze, die Gedanken und die Überzeugungen zu analysieren, also da mal so hinzugucken. Dann auch zu schauen, welche Muster fahre ich bis jetzt so? Also wie oft gehe ich dann vielleicht an den Fernseher oder mache ich dann einfach einen Kühlschrank auf? Was sind meine typischen Muster? Und welche Angst steht hinter dieser Unruhe? Was möchte ich irgendwie damit zudeckeln? Und dann wäre die Lösung und der große Schlüssel, dass man sich selbst hinwendet. Sich selbst zu, wie sagt man dann? Ja, sich zu sich selbst hinwendet. Und sich, ich sage jetzt mal bildlich gesprochen, sich liebevoll in den Arm nimmt. Und da kommt wieder das, was allgemein der Achtsamkeitstheorie auch so hochgelobt wird. Dieser ganz, ganz wichtige erste Schritt, tatsächlich dieses Annehmen und Anerkennen. Und ich muss da noch nichts rumdoktern und noch nichts weghaben wollen, sondern halt einfach sagen, okay, ich nehme das gerade wahr, das ist da. Und das Gefühl ist ein Druck vielleicht im Hals oder in der Bauchgegend oder auch mein Körper, auf der körperlichen Ebene wirklich zu sitzen und zu schauen, wie fühlt sich das gerade an? Und es darf da sein und es ist okay. Und ich schaue da jetzt einfach hin. Und es bringt mich nicht um. Das ist nichts Dramatisches, aber es wird mich transformieren. Also wenn dieses Fühlen da ist und dieses Hinspüren da ist, dann ändert es ganz viel auf Dauer, auch wenn du es in dem Moment noch gar nicht glauben kannst. Und sie sagt eben auch, die Verena König, dass du dem Ganzen immer Zeit geben musst. Also das ist nichts, was von heute auf morgen dreimal probiert und dann sagst du, ach jetzt muss aber der Durchbruch kommen, sondern das Allerwichtigste in diesem ganzen Heilungsprozess, da kam auch eine Frage im Chat irgendwie bei ihr, eben wie schnell, was ist die beste Methode zur Heilung? Und hat sie gemeint, das A und O der ganzen Sache ist, liebevoll zuwenden und dem Ganzen Zeit geben. Sobald ich schon Druck drin habe, ich muss das jetzt schnell machen, dann ist schon das ganze Projekt praktisch im Eimer. Also ja, einfach immer wieder so diese Haltung zu haben, okay, gerade sind wir hier und es ist okay so und an diesem Punkt stehen wir und damit arbeiten wir. Ein anderes Vorgehen, das fand ich super spannend, da will ich mich auch nochmal so reinlesen, was die Verena König auch selber in ihrer Therapie anwendet, das ist die Anteiletheorie. Wie heißt jetzt auf Englisch nochmal? State Theory. Ah, jetzt habe ich es vergessen. Schade. Naja, also welcher Anteil von mir hat gerade Unruhe? Das bedeutet praktisch, dass man sich so sieht, dass man eigentlich ganz, ganz viele verschiedene Anteile hat. Und jeder Anteil in einem ist wie so eine einzelne Persönlichkeit. Der hat eigene Glaubenssätze, der hat eigene Charaktereigenschaften, eigene Vorstellungen und so weiter. Und häufig, wenn man da mal guckt, welcher Anteil von mir gerade diese Unruhe, sind es eben so kindliche Anteile. Also zum Beispiel ist das so eine Unsicherheit da oder eine Angst. Und es können alles so unerlöste Gefühle sein aus der Kindheit, wie wir ja vorher schon mal erwähnt haben. Und genau, die gilt es eben zu integrieren. Und da wollte ich dir zwei Beispiele nur erzählen, die bei mir super selber geholfen haben, die dir vielleicht so ein bisschen Mut machen können. Ich habe dir ja schon mal vielleicht erzählt in anderen Podcasts, dass wir mit meinem Mann zusammen ein Gästehaus in der Türkei führen. Und da bleibt es natürlich nicht aus, dass immer wieder auch Gäste kommen, die irgendwas kritisieren. Und da war eine Dame dabei, die hat am Telefon wollte die irgendwie stornieren und hat sich dann, und wir haben es auch so akzeptiert, das war eigentlich von unserer Seite gar nicht unser Problem, aber sie hat sich über irgendwas, dass ich gesagt habe, kann erst morgen stornieren, hat sie sich tierisch aufgeregt und total reingesteigert und hat mich, ja, hat mir einen Anwalt gedroht und es war also ein ganz übles Telefonat für mich, weil ich habe immer wieder versucht, da auf sie einzugehen und Verständnis entgegenzubringen und freundlich zu reden, aber sie war auf der Ebene, wo sie mir nur noch gedroht hat und mich niedergemacht hat. Und ich war danach total durch den Wind. Also ich habe gemerkt, wie ich der ganze Körper sich total verkrampft hat. Ich habe Zeugkreuze bekommen, ich habe gezittert und so. Ich konnte nicht mehr normal reden. Es kamen immer die gleichen Gedankenschleifen hoch. Und obwohl mein Mann natürlich immer gesagt hat, das war alles perfekt, du hast damit nichts zu tun, die Frau spinnt und das war nicht deine Schuld, war das rational für mich so, ja, er hat schon recht, aber ich kam aus diesem Trip nicht raus und das hat mich total gestresst. Und das war schon einige Male so, wenn Kritik von Gästen kam, dann hat mich das total mitgenommen. Ich habe das gemerkt, dass auf so einer körperlichen Ebene alles so in Aufregung kommt. Und dann dachte ich mir, okay, da komme ich jetzt nicht weiter auf dieser rationalen Ebene und da hilft es jetzt eben nur, in dieses Fühlen reinzugehen. Habe das ziemlich ernst genommen und habe dann auch so eine Meditation gefunden. Die wollte ich dir eigentlich noch sagen, aber ich weiß jetzt nicht mehr. Von der Laura Marlina Seiler, die hat das sehr schön selber herausgefunden für sich. Und zwar hat sie sich so durch die Meditation in die Kindheit wieder reinversetzt. Also sie leitet dich so an und schaut, wo dieser erste Auslöser war dieses Gefühls. Also davor guckst du erstmal, was hat denn die Situation mit mir gemacht, die jetzige Situation, welches Hauptgefühl hat sie bei mir ausgelöst? Und ich weiß jetzt gar nicht mehr, was bei mir war, aber ich denke irgend sowas wie, ich bin nicht wertvoll oder ich mache immer Fehler. Ich weiß nicht mehr, irgend sowas kam sofort so ein Satz in der Meditation hoch. Und mit diesem Satz bin ich so zurück in meine Kindheit, in dieser Meditation geführt worden. Und da kam eine total erstaunliche Situation, die mit meinem Nachbarn war und ja, die gar nichts mit der jetzigen Situation zu tun hatte, aber ich habe mich ganz genauso in dieser Situation gefühlt. So, ich bin wertlos, ich kriege das nicht hin, ich bin schlecht und da konnte ich das in der Meditation, leitet sie das eben an, dass man es auflöst und dass dann noch das auch so ein Krafttier daneben kommt, dass man das kleine Kind in den Arm nimmt und sagt, ich weiß, du warst in der Situation hilflos, aber jetzt bin ich an deiner Seite und du bist jetzt nicht mehr hilflos und ich beschütze dich und so und du bist jetzt erwachsen, du kannst es selber regeln und so. Und das hat super viel geholfen, weil seitdem konnte ich das in anderen Kritiksituationen ganz, ganz anders handeln und habe das auch sofort wahrgenommen, wenn wieder so ähnliche körperliche Reaktionen aufkamen, aber die kamen nie wieder so schlimm auf. Also das war eine Meditation oder eine Methode, die mir sehr geholfen hat. Und das andere ist auch so einfach dieses Dasitzen und mal gucken, wer sagt denn in mir, das, also nochmal so diese Anteile-Theorie eigentlich. Welche Bilder kommen hoch und wer sagt es in mir? Also zum Beispiel, wenn ich muss jetzt nur noch das und das machen und ich sollte und dann habe ich mich auch mal hingesetzt und geschaut, wer sagt denn eigentlich das in mir? Könnte mal jemand aufstehen in mir praktisch und sagen, wer mir diese Sätze sagt? Und dann kam bei mir sofort so eine Frau hoch, eine ganz süße, eigentlich wie so eine Reporterin, lief die mit so einem Klemmbrett unterm Arm durch ein Großstadtbüro und hat die ganze Zeit rumgeschaftelt mit einem Stift unterm im Klemmbrett und so, und ja, jetzt müssen wir noch das machen und wer macht das und hat in alle Richtungen gezeigt. Also es kamen so richtige Filme hoch, ja, so Bilder. Und ich habe die so angeschaut, die Frau, und habe die aber jetzt auch nicht verurteilt und habe gemeint, ja, wer bist denn du oder wer hat dir denn diesen Auftrag gegeben? Und dann hat sie gesagt, ja, da hinten sitzt der Chef, der hat gesagt, ich muss da, 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 da. Und dann habe ich da hingeschaut und habe dann so einen dicken Mann gesehen, der da in seinem Chefsessel sitzt und der dann auch wieder rumgeschaftelt und Anweisungen gibt und so. Und ich müsste es also kurz halten und auf jeden Fall habe ich mit diesen Menschen, mit diesen ganzen Anteilen in mir so geredet und habe immer nachgefragt, wer hat denn das gesagt und warum hast du diese Aufgabe? Und dann kommen auch die Glaubenssätze raus. Die sagen dann, ja, aber wir müssen doch den Laden am Laufen halten. Also wenn ich jetzt hinter dir rumgeschaffel, dann bricht dir alles zusammen. Und dass man dann einfach mal so liebevoll sagen kann, eben, wahrscheinlich habe ich dich irgendwann mal eingesetzt für deine Arbeit und weißt du was, du hast die brillant gemacht die ganzen letzten Jahre und du bist wirklich super. Aber in dieser Zeit ist es einfach gerade zu viel und könntest du bitte ein bisschen zurückfahren? Du könntest vielleicht die Aufgabe haben, die Blume noch zu gießen oder wenn ich dich rufe, dann kannst du mir helfen, hier so zu organisieren. Aber gerade im Alltag brauche ich dich eigentlich gar nicht und das stresst mich eher. Und ich bedanke mich bei dir, aber fahr mal deine Aufgaben zurück. Und das ist auch was, was wirklich hilft. Ja, das waren nochmal so zwei so kurze Methoden, die ich selber eben für mich einfach gefunden habe und angewendet habe und die wirklich auch was gebracht haben, wenn man eben nicht die Möglichkeit hat, jetzt wöchentlich zur Therapie zu gehen, dass man da einfach mal selber so ein bisschen rumexperimentiert. Bei allem ist halt immer wieder das Gleiche: hinsetzen, Ruhe finden, fühlen und die Gefühle da sein lassen. Haben wir ja schon oft gehabt. Diese State Theory, die ich dir erzähle, diese Anteile-Theorie von der Verena König, das sagt sie selber halt nochmal, das ist für sie so eine Wundermethode. Also das hat sie bei sich selber immer wieder erlebt und bei anderen, bei Klienten auch, dass es ganz schnell Heilung bringt, weil man eben sich selber in so eine Beobachterrolle begibt. Und ich denke, dass diese Methode, die ich selber schon so intuitiv angewendet habe mit dieser Klemmbrettfrau, dass das so ein ähnlicher Ansatz war, dass man das einfach mal so als Beobachter wahrnimmt, was da eigentlich innerlich alles abgeht. Und dann sagt sie noch was Interessantes zum Ende, das finde ich auch ganz wichtig. Akute Unruhe braucht Lebendiges. Das bedeutet nochmal auf dieser biologischen Ebene, wenn das Nervensystem eben schon so in Aufruhr ist, könnte es auch eine Methode sein, dass man sich mit was Lebendigem verbindet. Und das bedeutet zum Beispiel wie ein Haustier, ein vielleicht schnarchendes Haustier auf dem Bauch legen oder einfach das Streicheln. Oder aber auch trotzdem es nicht wegbeamen, fällt nicht in diese Kategorie, Freundin anrufen, austauschen, reden. Oder rausgehen, spazieren gehen, Vögel anschauen, Natur anschauen. Für mich ist auch, ganz viele Leute sagen ja auch Natur, ne? Ist ja auch in was Lebendiges. Und dass ein ruhiges Nervensystem, das in der Nähe ist, das reguliert dein Nervensystem mit. Das hat was mit diesen Spiegelneuronen zu tun, dass die das spüren praktisch, wenn gegenüber ein geerdetes und ruhiges Nervensystem ist, dann reguliert es automatisch meines mit. Das kennt man vielleicht umgekehrt, dass man, wenn man in einen Raum reinkommt und obwohl man noch kein Wort mit den Menschen in den Raum geredet hat, aber da ist irgendwie eine latente Spannung da oder Unruhe oder Frust oder irgendeine komische Energie da, dann spürt man das sofort, obwohl man noch kein Pieps gehört hat, was da gerade abgegangen ist. Und genauso ist es halt umgekehrt, dass das Nervensystem praktisch oder unsere feine Energie, wir sind unglaublich feinstoffliche Menschen, auch wenn es immer noch von der Wissenschaft so eher geleugnet wird. Wir spüren sehr, sehr, sehr viel und wir können uns damit wieder schnell verbinden. Und das tut eben sehr gut, wenn man Leute dann schnell um sich herum hat, die einfach gerade geerdet sind, die ruhig sind, die ein reguliertes Nervensystem haben. Und das fährt deines automatisch mit runter. Und da kannst du dir dann auch außenrum vielleicht so einen Kreis vorstellen, mal kurz die Augen zu machen und dir vorstellen, wie du mit denen eben in so einem ruhigen Kreis verbunden bist und dein Nervensystem runterfahren kann. Das Erden habe ich dir ja schon erzählt, ne, mit der Schwerkraft, dass man sich hinlegt und einfach mal so wahrnimmt, wie die Erde dein Gewicht mit auffängt und deine ganze schwere Energie vielleicht oder die Unruhe, dass sie die so aufsaugt. Da kann man sich so verschiedene Dinge gut vorstellen. Da gibt es auch ganz viele schöne Meditationen. Und was ich noch sehr spannend finde, was jetzt selten in irgendeinem dieser Podcasts, finde ich, drankommt bei den ganzen anderen Leuten, ist einfach tatsächlich Yoga. Und ich muss jetzt auch selber zugeben, ich habe das letzte Jahr fast keinen Yoga oder eigentlich kein Yoga machen können mit einer guten Lehrerin, weil ich ja schwanger war und Kind bekommen hat und hat zeitlich einfach nicht geklappt. Und ich merke ganz, ganz eindeutig, dass mein System dadurch permanent auf einer viel höheren Frequenz agiert. Also es ist so eine höhere Spannung irgendwie und ich kriege mich selber sehr, sehr selten runtergefahren. Also ganz schwer, da muss ich mich richtig anstrengen, dass ich das bewusst mache. Und bei Yoga ist es ja ganz bewusst eingebaut, dass diese Übungen, die den Parasympathikus und den Sympathikus aktivieren bzw. beruhigen, immer wieder in Abwechslung vorkommen. Oder diese Entspannungsübungen am Ende, wo man nochmal liegt, Shavasana, wo einfach nur das ganze System nochmal ganz runtergefahren wird und Sicherheit gegeben wird durch den Raum, in dem man eh ist. Das ist ja meistens in den Yogastunden so, dass eh schon so eine Grundanlage da ist für ein Nervensystem, das sich dann beruhigen kann. Ne? Dass Sicherheit ist, Wärme ist, Geborgenheit ist, eine unglaubliche Ruhe da ist. Und das allein beruhigt das Nervensystem schon. Und dann noch diese heilsamen Übungen, die speziell auf das Nervensystem mit abgestimmt sind, ist einfach eine Wohltat für die Seele. Und ganz speziell möchte ich dir ans Herz legen, wenn du in einer Großstadt wohnst und mehr Yoga-Übungen zur Auswahl hast. Ich selber mache Iyengar-Yoga und bin total begeistert davon, weil das so eine tiefe, tiefe Philosophie hat und nicht so in diese Aktivierung geht. Ist jeder auch so ein anderer Typ, ne? Aber ich brauche eher so dieses auch in Ruhe kommen. Und es ist da mit ganz spezifischen Körperübungen absolut gegeben. Aber da muss jeder mal selber gucken. Aber an sich finde ich immer, ist Yoga tatsächlich eine Form der Meditation, die man aber nicht alleine machen muss, sondern in der Gruppe und die ja Wunder bewirken kann. Ja, ich glaube, das war es erstmal zu dem Thema innere Unruhe. Und ich hoffe ganz stark, dass ich dir damit irgendwelche wichtigen Impulse mitgeben konnte. Und bin auch neugierig, wie ich die Sachen für mich irgendwie umsetze, weil ich habe dir auch gesagt, dass ich auch neue Anregungen wieder bekommen habe. Und ja, freue mich auf die nächste Podcast-Folge nächste Woche. Bis dahin, tschüss!